Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. In der Advents- und Weihnachtszeit werden wir immer wieder erinnert an biblische Gestalten, die in dieser Zeit eine besondere Rolle gespielt haben. Und dazu gehört ganz gewiss auch Johannes der Täufer. Wir können uns die Adventszeit nicht ohne ihn vorstellen. Er war eine herausragende Gestalt, ein Bindeglied, so möchte man sagen, zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Und wir können manches von ihm lernen. Und das, was wir aus seinem Munde hören, das ist sicherlich dazu angetan, uns recht vorzubereiten auf das Kommen unseres Herrn, auf das Weihnachtsfest und dann auch auf das, was uns in Zukunft noch erwartet an Herrlichkeit. Johannes der Täufer war der Sohn frommer Eltern. Und das ist ja immer wieder ein großes Geschenk der Gnade Gottes, wenn junge Menschen aufwachsen in einem sogenannten gläubigen Elternhaus. Wenn sie also schon von klein auf das Wort Gottes hören dürfen, durch die Eltern, durch den Vater, durch die Mutter, manchmal leider auch nur durch einen Teil der Eltern, weil der andere ungläubig ist. Aber wenn dann beide gläubig sind und die Kinder von klein auf das Evangelium hören dürfen, dann ist das ein großes Vorrecht. Es ist durchaus nicht so, dass man erst rein äußerlich in der Sünde gelebt haben muss, um die Gnade schätzen zu können, die uns in Christus Jesus erschienen ist. Es gab Menschen, die wirklich wohlbehütet, moralisch auch gut aufgewachsen sind und trotzdem zu einer tiefen, tiefen Sündenerkenntnis und Beugung vor dem lebendigen, heiligen Gott gekommen sind. Johannes der Täufer hatte also gläubige Eltern. Wir lesen davon im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, in den Versen 5 und 6. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Ja, das waren also herausragende Gläubige des alten Bundes. Das waren die Eltern Johannes des Täufers. Seine Geburt war eine Antwort auf die Gebete seiner Eltern, aber der Engel sprach zu ihm, nämlich zu Zacharias, als er diese wunderbare Begegnung und Erscheinung hatte im Tempel, als er dort Dienst tun durfte. Der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Sie mussten also lange warten auf die Geburt eines Kindes und nun endlich war der Zeitpunkt gekommen, da Gott ihre Gebete nicht nur im Himmel, sondern auch auf dieser Erde erhört hatte, sichtbar also erhört hatte. Johannes der Täufer war eine Antwort auf ihr Gebet. Wunderbar. Das Dritte, sein Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig und dieser Name wurde ihm von Gott selbst gegeben über seine Eltern. Normalerweise hätte er wie sein Vater Zacharias heißen müssen. Wir lesen davon. In Kapitel 1 in den Versen 59 bis 63. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Das wäre normal gewesen. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Genau das war nämlich dem Zacharias, dem Vater, durch den Engel gesagt worden: Er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel, denn er war zu der Zeit stumm. Er forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Etwas ganz Besonderes im Leben des Johannes war die Tatsache, dass er schon von Mutterleib an erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Kapitel 1, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist also eine Ausnahme unter den vielen Menschen, die in dieser Welt gelebt haben. Es gibt keinen Menschen, wenn wir jetzt einmal absehen von unserem Herrn Jesus Christus. Wahrer Mensch und wahrer Gott, keinen Menschen, der von Mutterleib an erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas, was geschieht im Leben eines Menschen, der von Neuem geboren wird. Er empfängt den Heiligen Geist und es gilt ihm die Ermahnung und der Zuspruch aus dem Epheserbrief: Lass dich beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wir sollten also Menschen sein, die im alltäglichen Leben beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Bei Johannes, dem Täufer, war das von Geburt an schon so, vom Mutterleib an, wie es hier heißt. Das ist etwas ganz Besonderes. Er ist insofern auch eine besondere Gestalt, als sich in ihm das Wort verwirklicht hat aus dem Propheten Maleachi. Das ist ja der letzte der Propheten im Alten Bund. Seit der Zeit hat Gott geschwiegen, 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Und jetzt redete Gott wieder durch Johannes den Täufer und dann natürlich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lese einmal aus Maleachi Kapitel 1, Kapitel 3, die letzten Verse: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Interessant. Erst das Herz der Väter zu den Kindern, zu den Söhnen. Dann das Herz der Kinder zu den Eltern, zu den Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und Johannes der Täufer trat nun auf in dem Geist des Propheten Elia, wie es Maleachi vorausgesagt hat. Und so heißt es hier auch in Lukas Kapitel 1, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Der Herr Jesus selbst ist noch einmal darauf zu sprechen gekommen und hat den Jüngern deutlich gemacht, Elia ist bereits gekommen, nämlich in der Person Johannes des Täufers. Er hat gelebt im Geist des Johannes. Er selbst war nicht Elia, aber er lebte und wirkte im Geist des Propheten Elia. Und somit war das auch seine Lebensaufgabe, nämlich dem Herrn Jesus Christus den Weg zu bereiten. Es heißt hier, in Matthäus 3, denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Das ist also seine besondere Aufgabe gewesen, das Volk Israel vorzubereiten auf den Empfang des Messias. Große Tragik natürlich ist es gewesen, dass dieses Volk insgesamt ihn nicht erkannte, besonders die führende Schicht in diesem Volk, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Ältesten in Israel erkannten ihn nicht und anerkannten ihn nicht als Messias. Deshalb kamen die schrecklichen Gerichte dann auch, besonders 70 nach Christus, aber dann auch später über dieses Volk. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das hat sich buchstäblich in ganz grauenhafter und schrecklicher Weise an diesem Volk erfüllt. Johannes sollte also den Weg vorbereiten. Das tat er und das tat er mit seiner ganzen Persönlichkeit. Er hatte nicht nur eine Stimme, sondern er war eine Stimme. So heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1, als er auf sich aufmerksam machte, als viele Menschen zu ihm kamen, um das Wort Gottes zu hören und sich taufen zu lassen. Da wurden natürlich auch die Ältesten, Schriftgelehrten, Pharisäer in Jerusalem auf ihn aufmerksam und sie wollten unbedingt wissen, um wen handelt es sich denn da? Und da heißt es hier, Johannes Kapitel 1, Vers 19, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Denn manche dachten, er sei der Christus, der Messias. Und sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht, also er war nicht die Person des Elia. Er lebte und wirkte in seinem Geist. Er sprach, ich bin's nicht, bist du der Prophet, den Mose prophezeit hatte, 5. Mose. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebne den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Er sagt nicht, ich habe eine Stimme, sondern ich bin eine Stimme. Das heißt, die ganze Person Johannes des Täufers erfüllte dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Was er war, war er ganz, war er völlig. Mit Leib, Seele und Geist. Da gab es nichts, was in seinem Leben ausgeschlossen war aus dieser Berufung Gottes für ihn. Wir fragen uns, wodurch hat nun Johannes der Täufer dem Herrn Jesus Christus den Weg bereitet? Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, er predigte. Das war seine Hauptaufgabe. Davon war er ganz und gar beseelt und erfüllt. Das war seine eigentliche Berufung, Wegbereiter zu sein durch die Predigt, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist wichtig, dass wir das auch für uns persönlich so erkennen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, an Timotheus, seinen geistlichen Sohn: Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar wird. Timotheus hatte also offenbar eine spezielle Gabe empfangen von Gott zum Dienst am Wort Gottes, das heißt, das Wort Gottes zu verkündigen. Das tat er evangelistisch, das tat er aber auch im Blick auf die Weiterführung der Gläubigen in der Gemeinde Jesus selbst. Das war seine eigentliche Berufung. Und Paulus sagt: Mach dir nicht um alles Mögliche Sorge. Das geht uns ja auch manchmal so. Das sorgen wir uns um dieses und um jenes. Lass das deine Sorge sein. Damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Das heißt also, wir sollten wissen, wozu Gott uns berufen hat. Jeden Einzelnen in der Gemeinde. Und jeder hat eine andere Aufgabe. Der eine diese, der andere eine andere Aufgabe. Aber wir alle haben von Gott bestimmte Fähigkeiten bekommen, die er gebrauchen will, damit sein Name geheiligt wird, sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Jeder Einzelne von uns. Wie diese Aufgaben und Begabungen auch aussehen mögen, das ist ganz unterschiedlich, das wissen wir auch aus der Heiligen Schrift. Nicht alle haben dieselben Gaben, aber es ist wichtig, dass du vor Gott stehst und ihn fragst, immer wieder aufs Neue: Herr, was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Das lass deine Sorge sein. Darauf richte dein Hauptaugenmerk. Es ist beispielsweise ganz allgemein einmal für eine Ehefrau, bedeutet das, für ihren Mann da zu sein, seine Gehilfin zu sein. Das ist ganz allgemein gesprochen. Wie das dann im Einzelnen aussieht, das will der Heilige Geist uns dann lehren, mehr und mehr. Wir sollten nicht unzufrieden sein mit den kleinen, unscheinbaren Aufgaben, die Gott einem jeden Einzelnen unter uns gegeben hat. Da kann Großes drin enthalten sein. Und vor allen Dingen bringen wir Gott durch seine Gnade dadurch rechte Frucht. Also es ist wichtig, dass du nicht nach irgendwelchen Aufgaben schielst und nach den Gaben schielst, die andere haben, und möchtest gerne, das liegt uns ja so, ja, wir möchten gerne immer die Begabungen haben und die Fähigkeiten, die andere haben, manchmal bis hin zum Neid, zur Eifersucht auf das, was andere können oder vermögen und wir eben nicht. Wenn ich dann manchmal bestimmte Predigten lese oder wenn ich mir einen guten wissenschaftlichen Kommentar nehme, um über einen Text Klarheit zu bekommen, dann staune ich manchmal nur über diese Begabung und muss sagen: Ja, das kannst du nicht und das hast du nicht. Aber ich darf von ihnen profitieren. Ich darf versuchen, das umzusetzen. Ich darf mir das in meinem kleinen Aufgabenbereich zunutze machen. Und so darf es jedem Einzelnen unter uns gehen. Wir profitieren voneinander und jeder Einzelne unter uns hat seine spezielle Aufgabe. Damit soll er zufrieden sein und darin soll er auch Fortschritte machen in Christus Jesus. Das schreibt Paulus hier dem Timotheus. Also das wäre für uns eine wichtige Anwendung hier aus diesem Text, Matthäus Kapitel 3, im Blick auf Johannes den Täufer, der ganz und gar darin aufging, dass Gott ihn dazu berufen hatte, zu predigen und dadurch ein Wegbereiter zu sein in den Herzen des Volkes Gottes für den Messias. Und einige ließen sich ja sagen, einige taten auch Buße. Was ist also deine Aufgabe? Das sollten wir wissen. Darin brauchen wir auch immer wieder eine Bestätigung von Gottes Seite. Manchmal auch eine Bestätigung von anderen. Was ist der Inhalt seiner Predigt gewesen? Und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir leben in der Adventszeit. Naja, und dann gibt es immer wieder diese Ermahnungen. Wir kennen das inzwischen und manchmal geht es hier rein und da raus. Also hütet euch vor der Hektik und von all dem Stress und lasst euch nicht da mit hineinnehmen in diesen ganzen Advents- und Weihnachtsrummel. Da ist das sicherlich gut, dass wir immer wieder mal solch eine Ermahnung bekommen. Sollen wir uns auch zu Herzen nehmen. Das Entscheidende ist, dass wir in dieser Adventszeit uns besinnen auf das, was unser Leben vor Gott ausmacht. Adventszeit ist in der Kirchengeschichte immer eine Bußzeit gewesen. Und hier wird das Volk Israel vorbereitet auf das Kommen des Messias, denn in ihm ist das Himmelreich erschienen, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, also auf das Kommen des Messias durch eine Bußpredigt. Adventszeit ist Bußzeit. Das heißt also, wir sollten uns immer wieder in dieser Zeit besinnen auf unser Verhältnis zu Gott und uns fragen, wie steht das mit unserem Herzen, wie steht das mit meinem Verhältnis zu Gott? Das ist das Entscheidende. Und da will Gott hineinleuchten in unsere Herzen und will uns eine tiefere Sündenerkenntnis schenken, als wir sie zuvor gehabt haben. Wenn Paul Gerhardt in diesem wunderbaren Adventslied fragt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Dann gibt uns dieser Text hier die Antwort. In einer bußbereiten Gesinnung. Was heißt das denn eigentlich? Buße tun, das ist gar nicht so klar. Das ist nicht allen klar, auch in der Gemeinde Jesu ist das manchmal irgendwie nur nebelhaft vorhanden, dass man weiß um das, was eigentlich Buße ausmacht. Buße hat, das wissen wir alle, nicht zu tun mit Büßen oder Abbüßen, Strafe, Absitzen. Ich war von der Polizei, haben wir dann sicherlich schon mal ein Bußgeld bekommen. Und dann mussten wir die Strafe zahlen, ein Bußgeld bezahlen. Das ist sicherlich nicht gemeint mit dem, was die Bibel unter Buße versteht. Was ist denn damit gemeint? Muss man sich erst bessern, um dem Herrn Jesus Christus begegnen zu können? Muss man sich bessern? Nun, Johannes der Täufer spricht von den Früchten der Buße. Aber Buße selbst ist nicht, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich möchte nun anders werden, ich möchte besser werden. Sondern Buße tun heißt schlicht und einfach, Gott Recht zu geben in seinem Urteil über unser böses Herz. Gott Recht zu geben. So lesen wir auch im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und da steht das Wort, dasselbe sagen. So wir dasselbe sagen, dasselbe Urteil über uns sprechen, wie Gott es über uns ausspricht. Dann ist das Buße, Sinnesänderung. Denn von Natur aus denken wir gut über uns selbst und schlecht über Gott. Das ist eine Tatsache. Und das ist so schrecklich, dass wir über diesen guten und herrlichen und wunderbaren und liebevollen Gott oftmals so gering denken. Besonders in Zeiten der Not, ja? Wer kennt das nicht unter uns? Diese Anfechtung. Kann das sein, dass Gott es auch darin gut gemeint hat? Luther hat einmal gesagt, Gott verbirgt das Gute oft unter Bösem. Das heißt also, wir erkennen die Güte Gottes manchmal nicht und sprechen es nur im Glauben, dass Gott gut ist. Aber wir sollten es auch sprechen. Und wir sollten auch sprechen, dass wir schlecht sind. Von Natur aus durch und durch schlecht. Nun mag jemand sagen, kann man jemals genug Sündenerkenntnis haben? Wir können ja auch daraus noch eine Leistung machen. Ja? Es gibt ja nichts, aber auch gar nichts in unserem Glaubensleben, woraus wir nicht noch eine Leistung machen können. Je tiefer die Sündenerkenntnis, desto größer die Gnadenerkenntnis, das stimmt. Aber wir dürfen aus der Sündenerkenntnis keine Leistung machen, keine fromme Leistung. Dann sind wir noch besser als diejenigen, die weniger Sündenerkenntnis haben als wir. Also wir sind so verdorben in uns selbst, dass wir Acht haben müssen vor Gott, dass wir da nicht immer wieder hineinrutschen in diese eigene Gerechtigkeit. Es gibt nur einen einzigen, der wirklich wusste, was Sünde ist. Was denkt ihr? Nur einen einzigen, der wusste, was Sünde ist. Und das war der Herr Jesus. Er war ohne Sünde und doch wusste er, was Sünde ist, als er am Kreuz auf Golgatha unsere sündige Natur auf sich nahm. Was Sünde eigentlich ist im Blick auf den himmlischen Vater, wie schwer sie wiegt, wie hässlich sie ist, wie abgrundtief verdorben sie ist, wie böse sie ist, diese Feindschaft gegen Gott, dieses ihm den Rücken zukehren, diese Schäbigkeit unseres Wesens, die wir an uns tragen, nicht nur anderen gegenüber, sondern Gott selbst gegenüber. Das hat der Herr Jesus auf sich genommen, damit hat er sich eins gemacht. Und er wusste als Einziger, was wirklich in der ganzen, ganzen Tiefe Sünde bedeutet, Sünde vor Gott. Wir haben uns an den Begriff Sünde so sehr gewöhnt, dass wir gar nicht mehr erschrecken über unsere Sündhaftigkeit. Wir können uns ja an alles gewöhnen. Man kann sich an die strengste Predigt gewöhnen. Aber Gott will durch seinen Heiligen Geist auch etwas wirken in uns. Und zwar immer wieder aufs Neue, heißt es, tu Buße. Jeden Tag sollten wir daran denken, dass wir in uns selbst einen Abgrund voller Sündengift haben, wie der Liederdichter es sagt, und ausschließlich von der Gnade Jesu leben. Ihr Lieben, heute hätten wir ja normalerweise etwas gehört über John Newton, dem ehemaligen Sklavenhändler, der übrigens auch selbst eine Zeit lang ein Sklave gewesen ist. Es ist äußerst interessant, diese Geschichte zu lesen. Und ich lasse in diesen Tagen noch, dass er vor jeder Predigt sein vergangenes Leben durchging, sich in das Licht Gottes stellte, bis sein Herz so zerbrach vor Gott, dass er wieder gnadebedürftig war, dass ihm die Gnade wieder groß wurde. Nun mag jemand unter uns sagen, ja, vergeben ist doch vergeben, Gott gedenkt doch unsere Sünde nicht mehr. Man muss man jetzt noch herumwühlen in der eigenen Vergangenheit? Nun, es ist tatsächlich vergeben durch das Blut Jesu. Alles, auch die unbekannten Sünden, das, was du ihm gar nicht bekannt hast, was dir gar nicht bewusst geworden ist als Sünde, auch in diesem Augenblick, steht alles unter der Gnade Jesu. Und doch, auch in der Vergangenheit kann es Dinge geben, die uns jetzt am heutigen Tag im Lichte Gottes noch einmal besonders schwer auf unsere Seele fallen. So sagt David im Psalm 25, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend, das lag doch weit hinter ihm. Was hatte er damit noch zu tun? Und doch wird er daran erinnert und bittet Gott, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend um meiner Übertretung. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit um deiner Güte willen. Das heißt, es kann sein, dass wir auch auf dem Sterbebett noch einmal im Lichte Gottes unser ganzes Leben in einem ganz neuen Licht sehen, wie wir es bisher noch nie so gesehen haben. Um dann umso froher zu werden über Gottes Gnade in Christus Jesus. Also, unser ganzes Leben durchzieht diese Gesinnung, Gott Recht zu geben in seinem Urteil und in seinem Blick auf sein Wesen und uns ins Unrecht zu setzen. Wer hat das getan? Passion, wir haben ja alles auf einmal, ja? Advent, Weihnachten, Passion, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, alles haben wir immer. Jeden Tag, auch heute, ständig. Was ist herrlich ist das. Es ist wunderbar, wenn einem das bewusst wird. Wenn wir es auch im Kirchenjahr chronologisch haben, so haben wir es doch im Glauben immer gleichzeitig. Alles in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Also Passion, an welche Person denken wir? An den Schächer am Kreuz. Dieser hat nichts Böses getan, sagt er. Er meinte den Herrn Jesus. Wir hängen hier zurecht. Das heißt also, er gibt sich Unrecht im Blick auf seine Sünde, sagt er, ja, Herr, du hast recht. Er setzt sich also ins Unrecht und gibt dem Herrn Jesus recht. Genau das geschah auch zu Pfingsten. Da ging ihnen das Wort durchs Herz, so heißt es. Ihre Herzen wurden durchbohrt und plötzlich erkannten sie ihre Blindheit dem Messias gegenüber, der den Gott gesandt hatte. Genau den hatten sie verworfen. Und nun taten sie Buße, das heißt, ihre Gesinnung wurde verändert. Sie setzten diesen Messias ins rechte Licht und gaben ihm Recht und sich selbst Unrecht. Das heißt, Buße zu tun. Ja, Herr, bei mir ist nichts zu holen heute, gar nichts. Aber ich habe alles in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Alles, was dein Herz erfreut, Vater im Himmel, hast du mir geschenkt in deinem Sohn. Das sollte prägend sein, nicht nur in der Adventszeit, sondern unser ganzes Leben hindurch. Und wir sehen bei dem Täufer, bei Johannes dem Täufer, dass auch sein Äußeres passte zu dieser Bußpredigt, zu dieser Predigt über die Sünde. Er predigte in einer Wüste, in der Wüste Judäas, so lesen wir hier, also in einer öden Gegend, das passte gut, ja. Die vielen Menschen, die mussten hinausgehen zu ihm in die Wüste Judäas, um dort das Wort Gottes zu hören. Seine Kleidung und sein Essen passten dazu. Wir lesen in Vers 4, er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Der Herr Jesus hatte ein schönes Kleid. Ein schönes Kleid hatte der Herr Jesus, ein kostbares Kleid. Zwar nicht so wie die Leute am Königshofe, das ist klar, aber ein schönes, solides, schönes Kleid. Johannes der Täufer kleidete sich ganz anders. Seine Aufgabe war eine andere. Auch der Herr Jesus hat Buße gepredigt. Aber hier sehen wir, worauf das Hauptgewicht seiner Verkündigung lag, die Menschen in das Licht Gottes zu stellen, dass sie ihre Sünde erkannten. Die Verdorbenheit ihres Wesens, deshalb die Taufe auch, diese Taufe war eine Taufe zur Buße. Alles passte dazu bei Johannes dem Täufer. Wie war nun die Reaktion? Er hatte einen großen Zulauf. Viele Menschen machten sich auf den Weg, um ihn zu hören. Besonders Menschen, die schon in der Gesellschaft abgestempelt waren als Sünder, als Verbrecher, oder wie sollte man das bezeichnen? Hast du dich eigentlich schon mal als ein Verbrecher angesehen vor Gott? Als ein Verbrecher? Du und ich, wir sind schuld am Tode des Sohnes Gottes. Wir sind Verbrecher von Natur aus. Da heißt es hier in Lukas Kapitel 7, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, da haben wir das, ja? Sie gaben Gott Recht in seinem Urteil und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Und die Zöllner gaben Gott Recht. Also solche Leute kamen, die Zöllner, die Huren, solche, die schon überführt waren von ihrer Sünde, von der Bosheit ihres Herzens, die kamen und ließen sich taufen. Das waren die richtigen Leute für Johannes den Täufer. Von dem Evangelisten Moody wird erzählt, als er einmal eine Versammlung leitete, in der er dann auch sprechen sollte, er schallte es plötzlich aus dem Zuhörerraum: Mein Mantel ist gestohlen worden. Vielleicht war es auch was anderes. Aber sagen wir mal, mein Mantel ist gestohlen worden. Mit anderen Worten, es war ein Dieb in der Versammlung. Ja, sagte Moody, wunderbar, da haben wir genau das richtige Publikum hier. Diebe. Das waren diese Leute hier. Zachäus war ein Betrüger, der die anderen übers Ohr gehauen hat. Solche Leute kamen hier, taten Buße, unterzogen sich der Taufe des Johannes. Das war die eine Reaktion. Aber es gab auch eine andere Reaktion, und das war die Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten. Schrecklich. Zu ihnen musste Johannes der Täufer sagen: Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Ich gehöre doch zu irgendeiner Gemeinde, ich gehöre doch zu irgendeiner Organisation. Ich gehe doch ständig zum Gottesdienst und, und. Sie beriefen sich natürlich auf ihre biologische Abstammung von Abraham. Wir sind Abrahams Kinder. Und so kann es viele Dinge geben, auf die wir stolz sein können und die wir ins Feld führen, um vor Gott bestehen zu können und manchmal auch vor anderen bestehen zu können. Ja, sagt Johannes der Täufer, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Wir sehen, die Predigt des Johannes des Täufers machte die Menschen völlig zunichte. Völlig zunichte. Und zwar vor Gott. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und Lukas erzählt, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Sie verachteten das. Sie kamen nicht, um sich dem Anspruch Gottes zu stellen und Gott Recht zu geben, sondern sie hielten immer ein bisschen Abstand, um zu beobachten, ja? Was geschieht da jetzt eigentlich? Ne? Sie dachten nicht daran, sie waren nicht betroffene Leute. Ihr Lieben, betroffene Leute, ich kann es nicht machen bei mir selbst, ich kann es auch bei anderen nicht machen. Menschen, die wirklich betroffen sind durch das Wort Gottes, die sagen: Ja, es hat mich getroffen heute. Ich muss mich beugen und demütigen vor Gott. Es tut mir leid, himmlischer Vater, dass ich gegen dich gesündigt habe, Unrecht vor dir getan habe. Vergib mir meine Schuld. Und das wollten sie nicht. Das wollten sie nicht. Sie wollten sich nicht selbst verurteilen lassen. Sie verachteten das, so heißt es hier. Schrecklich. Ihnen droht Johannes der Täufer das Gericht an. Es ist die Axt den Bäumen schon an die Wurzeln gelegt. Das ist eine ernste Geschichte. Und dann zum Schluss weist er hin auf den Herrn Jesus. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Mit Heiligem Geist und mit Feuer wurden die Jünger getauft, als sie Buße getan hatten. Wer Johannes dem Täufer nicht zuhören will, wer seine Bußpredigt nicht hören will, wer nichts mehr von Sünde hören will, dem hat auch der Herr Jesus nichts zu sagen. So war es damals auch, als Johannes der Täufer dem Herodes immer wieder ins Gewissen redete. Er wollte sich letztlich nicht sagen lassen. Auf der einen Seite hatte er ihn gern gehört und auf der anderen Seite wollte er sich nicht sagen lassen. Ich denke da an jemanden, der jahrelang unter der Verkündigung gesessen hat und auch gerne die Predigt hörte, aber letztlich war es vergeblich für ihn. Irgendwann kam die ganze Bosheit seines Herzens ans Licht, aber nicht in Buße und Beugung und Vergebung der Sünden, sondern in Rebellion und Ablehnung des Wortes Gottes und derjenigen, die es ihm gesagt hatten. Der Hinweis auf unseren Herrn Jesus, der uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft, Feuer das Bild für den Heiligen Geist. Die Jünger damals wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, nachdem sie Buße getan hatten, sich gebeugt hatten, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Und wo das Blut Jesu ist, ihr Lieben, da ist auch der Heilige Geist, nirgendwo anders. Wo man sich demütigt vor Gott und dankbar ist für das, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er unsere ganze sündige Natur mit in seinen Tod hineingenommen hat, da ist auch der Heilige Geist, nirgendwo anders. Der Heilige Geist macht unseren alten Menschen nicht frömmer, und der Heilige Geist weist ihn dahin, wo er hingehört, nämlich ans Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da ist die Gnade Jesu, da ist der Heilige Geist. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das ist die wunderbare Botschaft, die auch Johannes hier mit diesen Worten oder mit denselben Worten in Johannes Evangelium wird es uns berichtet, mit denselben Worten, dieses ist das Lamm Gottes, bezeugt hat. Der Hinweis auf ihn, Christus, auf ihn den Gekreuzigten. Das ist unsere ganze Freude auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Er selbst, in ihm haben wir alles, was vor Gott wohlgefällig ist. Immer wieder ist das unsere Freude. Wer das nicht haben will, für den gibt es keine Rettung. Das macht Johannes hier auch deutlich, wenn er sagt, er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Das sind solche, die bußfertig zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Herr Jesus, ich komme nicht einmal aufrichtigen Herzens zu dir. Ich komme doch jetzt nicht zu dir, weil ich dich liebe. Weil ich dich suche um deiner selbst willen, weil ich aufrichtig bin, sondern ich komme so, wie ich bin. Wenn du mich so nicht nimmst, als ein nackter, elender Sünder, dann kannst du mich gar nicht nehmen. Aber so nimmt der Herr uns. In diesem Augenblick dürfen wir von seiner wunderbaren Gnade leben. Das sind diejenigen, die zum Weizen gehören. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Spreu, was sind das für Leute? Sind das Leute, die schlechter sind als wir? Nein, nein. Das sind Leute, deren Herzen unberührt und kalt geblieben sind durch die Predigt, durch den Lockruf der Buße und den Lockruf zu Jesus hin. Man fragt sich manchmal, wie ist das möglich? Dass Herzen angesichts der Liebe Gottes in Christus Jesus unberührt bleiben. Wie ist das eigentlich möglich? Aber ihr Lieben, je eher wir erkannt haben, dass wir von Natur aus, dass ich von Natur aus ein so kaltes Herz habe der Liebe Gottes gegenüber, je eher wir das erkannt haben, desto besser. Dann kann uns geholfen werden, da ist Gnade da. Und da ist auch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und da bekommen wir auch Liebe zum Vater im Himmel. Aber es geht eben immer nur durch den inneren Zerbruch hindurch. Und so mag der Herr schenken, dass wir im eigentlichen Sinne eine gesegnete Adventszeit haben. Manches lässt sich nicht vermeiden an äußeren Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind. Aber tu es dann im Namen Jesu, in der Abhängigkeit von ihm, was zu tun ist. Jeder Tag, Herr Jesus, jetzt mach du Programm für mich heute. Es geht ja nicht um das, was ich jetzt will, heute, morgen, nächste Woche. Es geht ja darum, dass er Programm macht für mich. Herr, du weißt, das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte selbst Programm machen und dann möchte ich deine Hilfe in Anspruch nehmen. Ach Herr, segne du doch das. Ich wünsche das so sehr. Nein, es geht umgekehrt. Er macht Programm und ich sage zu ihm, Herr, ich will das eigentlich gar nicht, dass du jetzt bestimmst, wo es lang geht heute, den ganzen Tag über. Ich will das eigentlich gar nicht. Aber diese Art, diese widerspenstige Art, die in mir ist, die hast du mit ans Kreuz genommen. Jetzt, Herr Jesus, bist du dran. Du musst es in mir wirken, du musst es in mir tun, zur Ehre und Verherrlichung des Vaters. Und er tut es auch. Und wir dürfen erleben, bis hinein zu den Einkäufen, wie wunderbar der Heilige Geist lenkt und leitet. Und zwar nicht nach unserem Willen, sondern nach dem Willen unseres himmlischen Vaters. Da wird es praktisch und spannend in unserem alltäglichen Leben. Ihr Lieben, das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Der Herr mag uns dazu seinen Segen schenken. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, du weißt, wie wir geartet sind. Von Natur wollen wir uns dir nicht unterordnen. Wir gehen uns nur um unseren Willen und deinen Segen, deine Hilfe. Wir müssen dir bekennen, wie oft haben wir dich in unseren Karren spannen wollen, auch in unseren frommen Karren. Herr, vergib uns unsere große Schuld, dass du nicht der Erste warst. Wir wollen es dir bekennen, lieber Herr, dass wir auch Sünde nicht bekannt haben, in erster Linie um deinetwillen, sondern um der Folgen willen für uns, immer wieder dieses selbstische, egoistische, fromm getarnte Wesen. Herr, vergib uns unsere große Schuld und hab Dank, dass du bereit dazu bist und dass du, Herr Jesus, gekommen bist in diese dunkle, sündige Welt, in mein sündiges Herz, um mich Sünder selig zu machen. Hab Dank, dass das jedem Einzelnen von uns gilt. Amen. Amen.